Hallo zusammen. Als wir noch Kinder waren, nahm mein Vater uns ab und zu mit in ein Kunstmuseum. Damals in den 80ern waren Kinder in Gemäldesammlungen noch nicht so gerne gesehen und meistens kam nach kurzer Zeit irgendein Aufseher angesaust und versuchte meinen Vater dazu zu überreden, doch bitte das Museum wieder zu verlassen. Aber mein Vater ließ sich nicht gerne vertreiben und sein Kompromiss bestand darin, dass er seine Kinder an die Hand nahm. Zum Glück hatte er nur zwei davon, eine für meine kleine Schwester und eine für meinen kleinen Bruder. Und daher durfte ich mich ganz frei bewegen und es machte mich sehr glücklich, ganz alleine durch die Räume zu spazieren und ein Bild nach dem anderen für mich zu entdecken. Und dann stand ich plötzlich vor einem großen Gemälde von Peter Paul Rubens. Und auf einmal wusste ich, was ich für den Rest meines Lebens tun wollte. Ich wollte solche Bilder malen. Als ich nach Hause kam, fing ich an zu üben. Und als mein Vater merkte, dass es mir ernst damit war, kaufte er mir alles, was ich zum Malen brauchte und fing an, mich zu trainieren. Als ich in die Oberstufe kam, verbrachte ich mittlerweile fast jede freie Minute über meinem Skizzenblock und ich wusste, ich würde Kunst studieren. Ich werde Kunst studieren, erzählte ich meinen nicht so begeisterten Eltern. Und womit willst du danach Geld verdienen? Fragte mein Vater mich. Darüber hatte ich irgendwie noch gar nicht nachgedacht. Also fuhr ich zum Arbeitsamt und sah mir dort unzählige Filme über Berufe mit Kunst an, aber nichts davon begeisterte mich wirklich. Ich wollte ja eigentlich nur malen. Und tatsächlich, ich habe dann angefangen zu beten und mein Gebet lautete ungefähr so: Herr, ich bitte dich, zeige mir den Weg für mein Leben, aber es sollte unbedingt ein Kunststudium darin vorkommen. Ich fand keinen Weg mit Kunststudium und ich schrieb mich auch nicht an der Uni ein. Und um überhaupt irgendetwas nach dem Abi zu machen, schickte ich Bewerbungen los und bewarb mich um einen Ausbildungsplatz. Und ich hoffte die ganze Zeit darauf, dass Gott doch noch irgendwie eingreifen würde. An meinem ersten Ausbildungstag bei der Krankenkasse, als ich das Sozialgesetzbuch aufschlug, fühlte ich mich so, als hätte ich die ganze Zeit sinnlos Gebete ins Leere gesprochen. Und ich fühlte mich verlassen, verraten. Und es war irgendwie so gewesen, als wäre mein ganzes Leben darauf ausgerichtet gewesen, zu malen. Und jetzt saß ich in einer Krankenkasse. Und nichts dort hatte irgendetwas mit Kunst zu tun. Es war so, als wäre ich gestorben. Aber das Schlimmste daran war, ich hatte Gott vertraut, ich hatte wirklich viel gebetet, ich hatte meine Zukunft in seine Hände gelegt. Hatte Gott die Kontrolle über meine Lebensplanung verloren oder hatte er sein Interesse an mir verloren? Ich verstand das alles mit Gott überhaupt nicht mehr. Geht es dir auch so, dass du Gott manchmal einfach gar nicht mehr verstehst? Ist Gottes wunderbarer Plan für dein Leben manchmal gar nicht so wunderbar für dich? Hast du schon einmal darum gebetet, die richtige Entscheidung zu treffen und dann fühlte sich diese Entscheidung so falsch an und alles lag plötzlich im Scherben? Passiert in deinem Leben gerade so viel, dass es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. So viele sinnlose Ereignisse, die deine ganze Kraft fordern. Und du fragst dich, wo Gott denn jetzt eigentlich gerade ist. Fragst du dich vielleicht auch, liebt Gott mich nicht mehr? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Hasst Gott mich dafür, dass er das alles zulässt, was gerade in meinem Leben passiert? Und es schleicht sich so ein Gefühl des Betrogenseins ein. Dieses Gefühl, dass du jahrelang alles für Gott gegeben hast und dass du dann doch nicht festgehalten wirst. Und dann ist da noch dieses ganze unaussprechliche Leid. Christen, die plötzlich mitten aus dem Leben, aus ihrer Arbeit für Gott gerissen werden, die ihre Kinder verlieren oder die verfolgt werden. Und wir stehen da und fragen, warum? Und Gott schweigt. Und dann haben wir das Gefühl, Gott sei nicht mehr da. Und all das, was vorher unser Leben als Christ ausgemacht hat, unser Vertrauen darauf, dass Gott einen wunderbaren Plan für unser Leben hat, dieses Gefühl, geliebt und gehalten zu werden, alles ist weg. Das ist sehr verwirrend und macht uns hilflos. Und vielleicht macht es uns sogar wütend auf Gott. Wenn wir Gott nicht mehr verstehen, wohin sollen wir dann gehen? Es ist sehr schwer, die Unbegreiflichkeit Gottes auszuhalten. Aber zum Glück sind wir mit dieser Herausforderung nicht alleine. Auf der einen Seite zieht sich Gottes Liebe wie ein roter Faden durch die Bibel. Sie erzählt uns von ihm als mächtigem Schöpfer und liebevollen Vater. Sie erzählt uns davon, wie geduldig, gerecht und barmherzig er ist. Und sie erzählt uns von Jesus' Tod am Kreuz, dass er aus Liebe für uns gestorben ist. Aber auf der anderen Seite finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Geschichten, die sich so sinnlos und so grausam anhören. Und Geschichten über Menschen, die Gott vertraut und ihm nachgefolgt sind, und auf einmal verbirgt sich Gott vor ihnen. Und sie bekommen keine Antwort, warum sie gerade etwas so Furchtbares und Schwieriges ertragen müssen. Man könnte diese Geschichten alle unter Psalm 10, Vers 1 zusammenfassen. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Da ist zum Beispiel Abraham, dem Gott Nachfahren so zahlreich wie Sterne am Himmel versprochen hat und der bis ins hohe Alter kein Kind bekommt. Und als er dann endlich einen Sohn hat, soll er diesen opfern. Er bekommt von Gott keine Info, warum er das tun soll und woher denn dann die ganzen Nachkommen kommen sollen, wenn sein Sohn tot ist. Das muss für Abraham sehr verwirrend gewesen sein. Und Gott greift auch bis fast zum Schluss nicht ein. Da ist zum Beispiel Mose, der nach längerer Argumentation mit Gott endlich dazu bereit ist, nach Ägypten zu gehen und den Pharao darum zu bitten, das Volk Israel freizulassen. Und dann macht er mit seinem Besuch beim Pharao alles noch viel schlimmer für das Volk Israel. Und Mose versteht Gott nicht und stellt ihn zur Rede und fragt: Warum hast du mich überhaupt dahin gesandt? Da ist zum Beispiel Hiob, der immer alle Gesetze gehalten hat und der, als ihm alles weggenommen wird, auf seine Frage nach dem Warum von Gott keine Antwort bekommt und für den es in dem Moment am schlimmsten ist, dass Gott sich vor ihm verbirgt und dass er ihn nicht finden kann. Wir sind heute in der Lage zu lesen, wie diese Geschichten weitergegangen sind, aber wie müssen sich Abraham, Mose und Hiob in ihren Situationen gefühlt haben? Es gibt auch Geschichten in der Bibel, die uns ihr Ende nicht erzählen oder aber ein Ende, das wir eigentlich gar nicht hören wollen. Eine der Geschichten, die ich am bedrückendsten finde, ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Diese Geschichte übte schon für uns als Kinder eine Art düstere Faszination aus, denn meine Mutter hatte über das Bild in der Kinderbibel, auf dem man den abgehackten Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller liegend sehen konnte, einen Kali-Knusper-Bäckerei-Aufkleber geklebt, damit wir nicht traumatisiert werden. Wir haben ja wirklich alles versucht. Also wir haben die Seite gegen das Fenster gehalten, wir haben sie von hinten mit einer Taschenlampe durchleuchtet, wir haben sogar versucht, den Aufkleber abzulösen, aber vergeblich. Dieser Kali-Knusper-Aufkleber ist so eine Art blickdichter Superkleber und man sollte ihn eigentlich über die ganze Geschichte kleben, weil sie wirklich traurig ist. Johannes der Täufer und Jesus waren miteinander verwandt. Johannes war nur ein paar Monate älter als Jesus und ihre Mütter haben sich schon besucht, als sie noch schwanger waren. Und es wird davon berichtet, wie Johannes dabei im Bauch seiner Mutter vor Freude gehüpft ist. Johannes sollte der Wegbereiter für Jesus werden. Er lebte ein sehr einfaches Leben in der Wüste und ernährte sich dort von Heuschrecken und Honig. Bevor Jesus öffentlich in Erscheinung trat, rief Johannes die Menschen zur Buße auf und taufte sie. Er taufte auch Jesus und erlebte dabei, wie Gott sagte: Dies ist mein geliebter Sohn. Und Johannes erzählte davon vielen Menschen. Dann wurde Johannes gefangen genommen, weil er den Landesfürsten Herodes dafür kritisiert hatte, dass er Herodias, die Frau seines Bruders, genommen hatte. Herodes hätte Johannes am liebsten getötet, aber er traute sich nicht, weil das Volk ihn für einen Propheten hielt. Der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus 11, Vers 1 bis 6. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes hat sein ganzes Leben dafür verwendet, Jesus den Weg zu bereiten. Jetzt sitzt er im Gefängnis und Jesus kommt nicht einmal bei ihm vorbei. Ich würde mich an seiner Stelle sehr alleingelassen und betrogen fühlen. Johannes schickt seine Jünger zu Jesus, aber er will von ihm keine Erklärung für sein Leid. Er verlangt kein Wunder, kein göttliches Eingreifen. Ja, er fordert noch nicht einmal von Jesus, dass er ihn besucht. Er stellt ihm nur eine Frage: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Warum reicht es ihm, so eine Frage zu stellen? Warum stellt er sie überhaupt? Und warum ist Jesus' Antwort mehr als genug? Im Süden Asiens und in Afrika lebt der Nashornvogel. Ich finde, er ist schon von seinem Aussehen her interessant, aber am interessantesten an ihm ist eigentlich sein Brutverhalten. Die Verbindung des Nashornvogels zu seinem Weibchen hält das ganze Vogelleben lang, obwohl seine Partnerin in der Brutzeit eine Menge mitmachen muss. Für das Nest suchen sich die beiden eine Baumhöhle. Dann wird das Weibchen darin eingemauert. Das heißt, sie mauert und er besorgt das Material, zum Beispiel Lehmklumpen. Die Baumhöhlenöffnung wird so verspachtelt, bis nur noch ein winziger Spalt zu sehen ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man das sehen kann. Durch diesen Spalt versorgt das Männchen das Weibchen mit Nahrung. Und das macht er später auch mit den Jungen. Und das Weibchen entsorgt den Dreck, der im Nest entsteht, durch diese Öffnung nach draußen. Das Weibchen bleibt 6 bis 8 Wochen, bei manchen Arten sogar bis zu 4 Monaten, bis die Jungen flugfähig sind in der Bruthöhle und verliert in dieser Zeit fast sämtliche Federn, sodass sie flugunfähig wird. Die Federn dienen dazu, das Nest auszupolstern. Das Weibchen kann in der Zeit, während es dort eingemauert ist, weder sehen noch hören, was sein Partner dort draußen macht. Manchmal dauert es auch länger, bis er zurückkommt, wenn er auf der Jagd nach geeigneter Nahrung weitere Strecken fliegen muss. Warum gerät sie nicht in Panik und bricht diese Öffnung auf? Durch seinen Instinkt weiß das Weibchen, dass das Männchen zurückkehren muss und es kann sich entspannt einmauern und ruhig bleiben, weil es weiß, wie sein Partner sich in der Brutzeit verhält. Johannes sitzt ebenso hilflos in einem Gefängnis wie das Nashornvogelweibchen in seiner zugemauerten Baumhöhle. Aber so wie das Nashornvogelweibchen weiß, dass sein Partner es auf jeden Fall versorgen wird, weiß Johannes in seinem Herzen, dass Gott gut ist und dass er sich um ihn kümmert und dass alles, was ihm passiert, Gottes weisen Plan untersteht. Deshalb fordert er auch nicht die Rettung aus seinem Gefängnis, sondern stellt nur eine Frage an Jesus. Die Antwort auf diese Frage ist in seiner Situation aber elementar für ihn, denn er kämpft mit einer Unsicherheit in Bezug auf die Person Jesus. Dieser Jesus, für den er sein ganzes Leben geopfert hat, zu dem er immer aufgesehen hat, kommt nicht einmal bei ihm vorbei, schickt ihm nicht die allerwinzigste Botschaft. Obwohl Jesus an vielen Menschen gute Werke tut, hat er nicht einmal ein gutes Wort für seinen Wegbereiter. Das muss für Johannes unbegreiflich gewesen sein. Vielleicht hat er auch die ganze Zeit in seinem Gefängnis gesessen und auf Jesus gewartet. Und vielleicht kann er seine Lage nur akzeptieren und inneren Frieden finden, wenn er weiß, dass es wirklich Gott ist, für den er das alles getan hat. Jesus gibt auf die Frage des Johannes mal wieder eine ungewöhnliche Antwort. Er hätte ja auch einfach sagen können, hör mal Johannes, du weißt doch, dass ich Gottes Sohn bin. Du warst doch bei meiner Taufe dabei und hast es selbst gehört und du hast es allen Leuten erzählt. Aber Jesus antwortet ganz anders. Er lässt Johannes mit seiner Antwort ausrichten, was er gerade alles Wunderbares tut. Ist das nicht Öl aufs Feuer? Johannes kämpft doch gerade damit, dass Jesus so viel Gutes tut, ihn aber anscheinend vergessen hat. Jesus zählt in seiner Antwort nicht nur seine guten Taten auf. Es ist in Wirklichkeit ein Zitat aus Jesaja 35. Und es ist noch viel mehr als das. Jesus wusste, dass Johannes als Sohn eines Priesters sich gut in der Schrift auskannte. Johannes hatte selbst an anderer Stelle einmal Jesaja zitiert und er wusste, dass ihm die anderen Verse aus diesem Kapitel einfallen würden. Und deshalb ist diese Antwort nicht nur ein einfaches Ja, ich bin der Retter, sondern sie enthält ganz viel Trost und Ermutigung für Johannes. Ich lese euch mal die Verse vor, die da vor und danach stehen. Jesaja 35, Abvers 3. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und jetzt kommt der Vers, den Jesus zitiert, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Und der letzte Vers des Kapitels, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wie viel Trost und Ermutigung für den eingesperrten Johannes, auf den schon bald das Todesurteil fallen wird. Dann schickt Jesus noch ein, selig sind die, die sich nicht an mir ärgern hinterher. Ich habe überlegt, warum Jesus das sagte. Vielleicht hat er es mit einem liebevollen Augenzwinkern gesagt. Ich kenne dich so gut, Johannes, ich weiß, dass du dich über mich geärgert hast. Vielleicht sagt er es aber auch, um seinen Glauben zu stärken, als Vorbereitung für das, was Johannes erwarten wird, dass die Tochter der Herodias Johannes Kopf auf einer Schale fordern wird. Das Wort ärgern ist in einer anderen Übersetzung mit zu Fall bringen übersetzt. Johannes, ärgere dich nicht über deinen Gott, lass dich nicht zu Fall bringen. So wie bei Johannes widersprechen manchmal die Fakten unseres Lebens dem, was wir über einen guten Gott und seinen wunderbaren Plan für unser Leben gehört haben. Wir verstehen in unserer Situation nicht, warum Gott nicht eingreift und wir fühlen uns hilflos und verlassen. Wir fragen nach dem Warum, weil sich alles so viel leichter ertragen lässt, wenn wir einen Sinn darin erkennen können. Aber oft bekommen wir keine Antwort auf unsere Frage. Wenn wir in unserer Dunkelheit, mitten in unserem Leid unentwegt die Frage nach dem Warum stellen, dann kann das unseren Glauben zerbrechen. Es ist, als würden wir über ein geistiges Minenfeld laufen, auf dem unser Vertrauen in Gott zerstört wird. Wenn wir uns hilflos und von Gott verlassen fühlen, wird uns die Frage nach dem Warum Gott das alles zulässt, überhaupt gar keine Hilfe sein. Unsere Hilfe kommt alleine aus dem Glauben daran, wie Gott ist. Was weiß dein Herz über Gott? Wie hast du ihn in den vergangenen Jahren kennengelernt? Was sagt die Bibel dir über ihn? Was kannst du bei all dem Unbegreiflichen, was dir gerade passiert, ganz sicher über Gott wissen? Wenn dir gerade keine Antwort einfällt, dann schau auf seine durchbohrten Hände und lege gedanklich deine Finger in seine Seite und sieh, was er für dich getan hat. Glaubst du, dass er dich unendlich liebt? Glaubst du das, was die Bibel über ihn sagt, dass er ein liebevoller Vater ist? Glaubst du, dass er als liebevoller Vater Mitleid mit dir empfindet, so wie Jesus mit den Menschen mitgefühlt hat und über die Stadt Jerusalem geweint hat? Als eine unserer Töchter circa 2 Jahre alt war, entwickelte sie eine Mastitis. Das ist eine chronische Darmverstopfung. Wir mussten ihre gesamte Ernährung auf eine sehr ballaststoffreiche Nahrung umstellen. Aber bis diese Ernährungsumstellung wirkte, mussten wir ihr mehrmals in der Woche Einläufe verabreichen. Das lief dann so ab, dass das Kind auf unserem Bett lag und dass einer von uns sie festhalten und beruhigend auf sie einwirken musste, während der andere den Einlauf verabreichte. Hinterher waren wir alle drei verschwitzt und zittrig und ich hätte am liebsten geweint. Ich konnte es kaum ertragen, sie dort liegen und leiden zu sehen. Diese winzige Person mit ihren großen, verzweifelten Augen, die zu fragen schienen, warum tut ihr das? Und ich hätte alles dafür getan, mit ihr den Platz tauschen zu können. Aber wie sollte ich ihr damals erklären, dass der Arzt diese Einläufe angeordnet hatte, damit sie sich nicht selbst vergiftet? Wenn die Bibel uns sagt, dass Gott ein liebevoller Vater ist, glaubst du, dass er deine Tränen sieht? Glaubst du, dass er dich in den Armen hält und mit dir mitleidet, wenn er in deine großen, verzweifelten Augen sieht? Glaubst du daran, dass sein Herz aus Liebe zu dir schmerzt, weil er zulassen muss, dass dir ein Leid geschieht, dass er dir weder erklären noch von dir abwenden kann? Gottes Liebe zu uns ist so viel bedingungsloser, so viel stärker und tiefer, als die Liebe eines Vaters oder einer Mutter jemals sein kann. Wenn wir wissen, wie Gott ist, können wir aufhören, die Frage nach dem Warum zu stellen. Es ist eigentlich nur wichtig für uns, Gott besser kennenzulernen und alles, was wir über ihn erfahren, als Schatz in unserem Herzen anzusammeln. Und diese Schatzkammer dann zu öffnen, wenn wir so wie Johannes alleine im Dunkeln sitzen. Es ist so wichtig, uns immer wieder in den verwirrenden Situationen unseres Lebens in Erinnerung zu rufen, wie Gott ist, damit wir unsere geballten Fäuste öffnen und unseren Blick auf ihn richten können. Vor einiger Zeit hat mir die Julia in einem Gespräch etwas Wichtiges gesagt, das ich seit da an wie einen kostbaren Schatz mit mir herumtrage. Eigentlich ging es in dem Gespräch um pubertierende Kinder und ich habe so ein bisschen vor mich hingejammert, dass ich sie nicht verstehe und dass ich einfach nicht geduldig bleiben kann. Vertrauensvolle Gelassenheit, meinte sie damals nur. Diese beiden Wörter hole ich auch jetzt immer heraus, wenn ich mein Leben nicht verstehe. Oder wenn ich nicht geduldig auf Gottes Timing warten kann. Vertrauensvolle Gelassenheit, sage ich dann zu mir selbst. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Ich aber vertraue auf deine Liebe. Von David, Psalm 13. Ich wünsche dir und mir für die nächste Woche jede Menge vertrauensvolle Gelassenheit in Gottes Liebe. Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, manchmal ist deine Unbegreiflichkeit kaum auszuhalten. Es gibt Zeiten, da denke ich, du bist fortgegangen und hast mich einfach vergessen. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit hältst du mich die ganze Zeit in deinen Armen, nur manchmal merke ich das einfach gar nicht und du wirst mich nie loslassen. Ich habe dich nur vergessen. Ich habe vergessen, wie du bist. Und auch wenn ich dich gerade nicht sehen oder hören kann, darf ich wissen, du bist da und du kümmerst dich um mich. Du versorgst mich mit allem, was ich gerade brauche. Du bist stärker als alles, was mich bedroht. Du bist liebevoll und du bist weise. Du bist mein Zufluchtsort und du bist der, der sich nie ändert. Herr, hilf mir, im Vertrauen auf dich, an dir festzuhalten, auch wenn sich das manchmal wie ein freier Fall anfühlt. Amen.